Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres E-Invoicing-Podcasts. Heute wird es um den Rechnungsausgangsprozess in Zusammenhang mit E-Rechnungen gehen. Ich habe deswegen meinen Kollegen Franz Wiedmann eingeladen. Hallo Franz.
Hallo Jan.
Mit dabei ist auch wieder Andreas Hockelmann, den Sie aus der vorigen Folge schon kennen.
Hi zusammen.
Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen bei E-Rechnungen auf der Ausgangsseite. Ist es eigentlich so trivial, dass man ein PDF nimmt, es in XML umwandelt, dann schickt und sagt, ich habe eine passende E-Rechnung, Franz? Oder ist das doch ein bisschen komplizierter vielleicht?
Da stecken ganz viele Fragestellungen im Detail, da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Das fängt beim Mapping an, das geht dann über den Übertragungsweg, über das Format, das ich anbieten will. Aber alle spannende Themen, die sollten wir mal beleuchten. Und in der Praxis kommt noch eine ganz andere Dimension dazu. Jetzt bin ich vielleicht so weit und habe mir diese Fragen alle beantwortet, kann eine E-Rechnung erzeugen, schick die raus an meinen Kunden und der schickt sie zurück und sagt, nö, die ist nicht richtig. Was mache ich denn dann und wie kann das überhaupt sein?
Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe und Möglichkeiten. Wir haben beim letzten Mal schon angesprochen auf der Rechnungseingangsseite, was habe ich denn für ein Format? Habe ich ein Zugpferd bekommen? Ist es überhaupt ein richtiges oder echtes Zugpferd oder haben wir eine hybride Rechnung? Marcel hat es da angesprochen, es kann auch zur Abweichung in den Metadaten kommen etc., sodass dann auch beide Seiten, Rechnungsersteller und auch Rechnungsempfänger, ein Stück weit koordinieren müssen, was akzeptieren wir denn, wie verarbeiten wir es. Und wenn wir von der Rechnungsausgangsseite jetzt sprechen, müssen wir uns natürlich anschauen, wie bekomme ich es denn hin, dass es eine Rechnung ist, die im besten Fall nicht abgelehnt wird, nämlich eben nicht in dem Sinne, dass ich einfach nur meine PDF versuche, in eine XML zu konvertieren, sondern dass ich auch die entsprechenden Themen richtig adressiere und das Mapping richtig aufsetze.
Da sind wir schon beim Thema Formate. Welche gibt es denn da so und was ist bei denen zu beachten?
Naja, also in Deutschland haben wir da ganz viel Freiheit. Es muss EN 16931 compliant sein oder kompatibel. Aber ob ich jetzt X-Rechnung nehme, ob ich jetzt Zugpferd nehme oder ob ich das vielleicht später mal über PayPal, wir kommen vielleicht nochmal auf die Kanäle zu sprechen, verschicken will und damit das PayPal-BIS-Format habe, die Frage muss ich mir stellen und möglicherweise biete ich mehr als ein Format als Ausgangsformat an und auch da gibt es entsprechend eine Frage, eine Diskussion, die ich vielleicht auch gar nicht nur allein selbst entscheiden kann, denn ich kann nicht festlegen, dass ich nur einen Kanal liefern will. Da gibt es nämlich im BMF-Schreiben, im ersten BMF-Schreiben schon auch die Anforderung, dass der Empfänger einen Kanal zur Verfügung stellen muss, über den er E-Rechnung empfängt, aber der hat auch die Wahl.
Genau, also aus meiner Sicht ist im Grunde auch viel mit einer strategischen Frage verbunden. Also möchte ich zwingend unterschiedliche Formate verwenden? Möchte ich unterschiedliche Kanäle bespielen? Franz hat schon richtig gesagt, bei den Kanälen kann ich es gar nicht zwingend alleine entscheiden, wenn ich der Rechnungsaussteller bin. Auch beim Format muss ich mir natürlich überlegen, wie sieht eigentlich mein Kundensegment aus? Habe ich zum Beispiel nur B2B oder habe ich zusätzlich auch Privatkunden oder Government-Kunden, dass ich eben schauen muss, gibt es da ein Format, was ich durchgängig verwenden kann oder muss ich eben pro Rechnung im Grunde unterscheiden können, welches Format ich da verwende, damit es eben für den jeweiligen Geschäftsvorfall auch passt. Genau, und beim Kanal, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt sage, ich verwende nur PayPal, wenn ich auf so eine Netzwerklösung gehen möchte, dann kann es durchaus sein, dass mein Rechnungsempfänger da gar nicht mitmachen will.
Genau, und insbesondere dann, wenn ich international tätig bin, das heißt, wenn ich auch Rechnungen in andere Länder verschicken will, E-Rechnungen in andere Länder verschicken will, ist PayPal durchaus eine gute Überlegung, weil es in sehr vielen Ländern mindestens akzeptiert wird oder in einigen sogar vorgeschrieben wird. Ich glaube, das Thema Belgien ist auch schon angesprochen worden.
Genau, das hatten wir in der ersten Folge schon angesprochen. Jetzt sind wir natürlich vom Format schon zu den Übertragungswegen übergeschwenkt. Franz, neben PayPal, welche Übertragungswege sind da noch typisch zu nennen und vielleicht auch für Kunden empfehlenswert, um flexibel zu sein?
Genau, also das Thema E-Mail, auch eine deutsche Spezialität, haben wir schon angesprochen und das sind wir ja auch in Deutschland in der Wahl, können Rechnungen sozusagen auch über E-Mail übermitteln. Die Anforderungen im BMF-Schreiben sind ja, dass sie digital übermittelt werden müssen. Dazu zählt auch beispielsweise, dass ich sie über ein Portal bereitstellen kann und wir sind in Diskussion mit Kunden, die nicht genau eindeutig identifizieren können, ob der Kunde, den sie jetzt eine Rechnung stellen wollen, ein B2B-Kunde, ein Business-Kunde ist, ein Unternehmer in Deutschland oder ob das eine Privatperson ist und für die ist vielleicht diese Portallösung durchaus eine sehr attraktive. Darüber hinaus gibt es auch noch das Thema EDIFACT, also bereits heute, oder EDI ganz allgemein, existieren ja schon elektronisch übermittelte Rechnungsstellungen. Wenn man das überlegt, sich weiter nutzen zu wollen, dann muss man eine andere Frage beantworten, nämlich die der sogenannten Interoperabilität und damit eben entsprechend einen Nachweis führen, ob die relevanten Informationen, die in einer EDIFACT-Rechnung dann abgebildet werden, ob die vollständig in eine EN1631-kompatibles Format übermittelt werden oder übertragen werden können.
Jetzt muss ich mir als Unternehmen ja ab spätestens Anfang 27, wenn ich eben verpflichtet bin, im B2B-Bereich E-Rechnungen an meine Kunden auszustellen in Deutschland, die Frage stellen, wie identifiziere ich die Kunden, die B2B sind im Inland? Das ist ja ein Thema, was man von zum Beispiel KYC kennt, wenn man Kunden im Ausland hat bisher. Das muss ich dann aufs Inland ja auch ausweiten. Andreas, wie sieht es denn da aus?
Ich denke, fachlich, rechtlich kannst du das am besten einordnen, aber von technischer Sicht ist es aus meiner Sicht immer sehr, sehr wichtig eben, dass man versteht, es ist nicht damit getan, dass ich jetzt eine Software hinstelle, die aus einem Datensatz eben dieses neue Format im Grunde ja mappen kann oder das umwandeln kann, sondern es geht ja auch tatsächlich darum, möglichst automatisiert zu steuern, welche Rechnung, und dann nicht nur ist es jetzt eine PDF-Rechnung, weil Privatkunde oder eine E-Rechnung, sondern dann, wenn wir darüber hinausgehen wollen, ja auch noch, welcher Kunde ist das und habe ich mit dem Kunden vielleicht eine Vereinbarung getroffen, eine X-Rechnung oder ein Zugpferd zu verwenden. Genauso, welchen Kanal ich verwenden will. Das heißt, ich muss auch schauen, welche Daten habe ich eigentlich vorliegen, welche Stammdaten habe ich zu den Kunden, um eben entscheiden zu können, welchen Kunden habe ich hier gerade. Ist das ein Privatkunde? Ist das ein B2B-Kunde? Sitzt der auch im Inland? Weil nur dann ist ja aktuell die E-Rechnungspflicht auch gegeben. Und dann eben, wie gesagt, darüber hinaus habe ich vielleicht Abstimmungen getroffen hinsichtlich der Kanäle, hinsichtlich der Formate, um das entsprechend möglichst automatisiert zu steuern. Wir haben beim letzten Mal ja schon kurz zu den Optimierungspotenzialen und auch der Optimierungsnotwendigkeit im Grunde gesprochen. Es ist natürlich nicht Ziel, dass ich solche Daten dann irgendwie oder solche Entscheidungen dann noch manuell treffe in einem solchen Rechnungsausgangsprozess.
Also bleibt festzuhalten, dass Unternehmen zwingend das knapp verbleibende Jahr nutzen sollten, die Stammdaten zu bereinigen, zu ergänzen, anzureichern, um eben rechtssicher ab dem 01.01.27 im Regelfall dann E-Rechnungen auch im richtigen Format an die richtigen Kunden zu versenden. Wir hatten in der vorigen Folge auch mal das Beispiel, wenn ich an einen Unternehmer aus dem Ausland leiste, der aber eine deutsche Betriebsstätte hat, an die Leistung erbracht wird, dass ich dann auch ausstellen muss. Das sind natürlich auch Fälle, die aus den Stammdaten in der Regel schwer zu identifizieren sind.
Aus heutiger Sicht ja, aber das sind eben, wie du richtig sagst, dann Aufgaben, die ich im Rahmen meines Einführungsprojektes E-Rechnung oder Readiness für die Ausgangsseite mitklären muss, sodass ich diese Informationen dann spätestens zum 01.01.27 dann auch zur Verfügung habe und das maschinell ableiten kann und die Rechnung korrekt erstelle.
Okay, dann ist auf der Ausgangsseite ja neben diesen Komponenten auch das Mapping der EN-Codeliste relativ entscheidend. Könnt ihr vielleicht da noch mal ein paar technische Details ausführen?
Ja, also die EN16931 gibt ja für einige Felder eine Codeliste von zulässigen oder zu verwendenden Werten vor. Die muss ich natürlich aus meinem bestehenden Rechnungsausgangssystem mappen. Also Beispiel Steuerkennzeichen. Da gibt es eine kleine Liste von Steuerkennzeichen. Und natürlich muss ich das Mapping auf das Steuerkennzeichen an sich machen. Aber darüber hinaus, manche Steuerkennzeichen haben eben auch eine Folgewirkung. Beispielsweise, wenn ich eine Steuerbefreiung habe, dann muss ich auch Steuerbefreiungsgründe entsprechend angeben.
Dann werden die Gründe sozusagen zum Pflichtfeld, wenn ich das entsprechende Steuerkennzeichen nutze. Also ein bedingtes Pflichtfeld, würde man dann sagen.
Genau, ein bedingtes Pflichtfeld. Und da gibt es eben auch eine durchaus ansehnliche Liste an zulässigen Werten für diesen Steuerbefreiungsgrund. Auch das muss ich im Rahmen des Mappings mitdenken. Und das ist jetzt nur ein Feld von relativ vielen, die ich dann letztlich alle durchgehen muss. Auf der einen Seite natürlich feststellen muss, ob das ein Wert mit Codeliste ist. Auf der anderen Seite dann ableiten muss, wo habe ich die Informationen, um den richtigen Wert zu identifizieren. Und möglicherweise habe ich das heute gar nicht in meinem Ausgangssystem, das die Rechnung erstellt, vorrätig, sondern muss mir diese Informationen erst im Rahmen des E-Rechnungsprojektes beschaffen über möglicherweise weitere Schnittstellen.
Genau, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese vorgegebenen Codes, die stimmen eben in der Regel nicht dem überein, was ich aktuell im ERP-System zum Beispiel habe. Da habe ich ja vielleicht dann auch unterschiedliche Steuerkennzeichen, die kann ich eben nicht alle 1:1 jetzt mappen, sondern zum einen muss ich hinsichtlich Steuern natürlich eine fachliche Einschätzung machen, aber auch wenn wir auf Informationen wie die Unit of Measure schauen, die Codes sind eben nicht identisch, das heißt, ich muss schon durchgehen, was verwende ich in meinen Rechnungen und wie kann ich es übersetzen in dieses neue Format. Also diese Übung muss dann entsprechend auch erbracht werden.
Genau, und dann gibt es natürlich neben den Pflichtfeldern, neben den Mussfeldern mit einer Kardinalität von 1 auch noch die optionalen Felder. Und auch selbst wenn es die Felder optional sind, mag es gute Gründe geben, diese eben auch mit zu befüllen. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge ja auch schon das Thema Registrierungsinformationen, die technisch gesehen kein Mussfeld sind, die man aber typischerweise in der Fußzeile von einem PDF hat. Und dieses einfache Mapping, wie wir es zu Beginn hatten, von einem PDF in ein XML, das wird dann doch umfangreich, wenn man wirklich alle Informationen dort unterbringen will.
Jetzt hatten wir in der letzten Folge, wo es um den Rechnungseingangsprozess ging, relativ detailliert auch über hybride Formate gesprochen, insbesondere Zugpferd. Jetzt haben wir das Thema natürlich auf der Ausgangsseite gespiegelt wieder und die gleichen Herausforderungen, um sicherzustellen, dass PDF der XML entspricht. Könnt ihr vielleicht da nochmal darstellen, wie man hier im Ansatz vorgehen würde beim Projekt?
Ja, auf der einen Seite muss ich sozusagen dieses Mapping machen, also das hatten wir gerade eben angesprochen. Auf der anderen Seite, selbst wenn es jetzt keine Verpflichtung ist, empfehlen wir doch auch auf der Ausgangsseite zu validieren, sodass sichergestellt ist, dass jede E-Rechnung, die ich versende, die ich an einen Empfänger dann übermittle, dass die den Anforderungen genügt. Denn mit dem letzten BMF-Schreiben haben wir ja gehört, dass die Validierung eine geeignete Validierungsanwendung auf jeden Fall zu empfehlen ist oder vorgeschrieben wird und das entsprechende Validierungsprotokoll aufbewahrt werden soll. Und das führt natürlich dazu, dass auch das bei den Empfängern auf jeden Fall zunehmen wird und zu deutlich mehr Rückfragen oder Ablehnungen führen kann. Andreas, was ist deine Erfahrung?
Genau, ja, also es ist natürlich nicht vorgeschrieben, dass auch auf der Ausgangsseite Validierungen in dem Sinne durchgeführt werden. Trotzdem ist es natürlich ratsam zu sagen, ich stelle jetzt auch sicher in einem neuen Format, dass ich eine valide Rechnung erzeuge. Damit kann ich mir Klärungen sparen, die entsprechenden Mehraufwand dann auch bedeuten. Genau aus dem Beispiel, was wir hatten am Anfang auch und auch in der vorherigen Folge, dass es eben diese Klärungsbedarfe gibt. Ist das jetzt eigentlich eine valide E-Rechnung oder ist die Abweichung, führt sie dazu, dass sie eben nicht verarbeitet werden kann? Genauso wird natürlich der Zahlungseingang verzögert, wenn ich eine abgelehnte Rechnung habe oder den Klärungsbedarf habe. Und irgendwo ist es natürlich auch ein Reputationsrisiko. Ja, also wenn ich ein Unternehmen bin, was häufig dazu führt, dass mein Geschäftspartner im Endeffekt Mehraufwand betreiben muss, um die Rechnung verarbeiten zu können, dann wirft das natürlich auch kein gutes Bild. Von daher auch hier wieder die Validierung, die jetzt durch das neue BMF-Schreiben nochmal in den Fokus gerückt wurden, sind schon ratsam, das auch auf der Ausgangsseite vor Versand durchzuführen.
Dann haben ja viele unserer Mandanten die Herausforderung, dass sie eher heterogene Systemlandschaften haben, ERP-Systeme. Das ergibt sich ja allein schon durch Zukäufe, die stattfinden. Man hat es eigentlich, selbst wenn man es homogenisieren möchte, schwer, den Status aufrechtzuerhalten, weil es dauernd Änderungen geben kann. Wie ist das hier? Geht ihr projektbezogen pro System vor oder versucht ihr möglichst eine zentrale Lösung für alle Systeme anzubieten?
Also das ist eine sehr berechtigte Frage, die man auch gar nicht pauschal beantworten kann, sondern tatsächlich im Kontext jedes Unternehmens dann beleuchten muss. Wir haben Kunden, mit denen wir über zentrale Rechnungsausgangsservices diskutieren, die dann die Informationen, die rechnungsrelevanten Informationen aus allen rechnungserstellenden Systemen aufnehmen und daraus eine valide E-Rechnung generieren und das entsprechend übermitteln. Das hat viele Vorteile, auch natürlich in Richtung Archivierung. Ich muss das nur einmal bauen, auch in Richtung Validierung. Ich muss die nur einmal vorsehen und kann auch das Thema, was wir immer wieder auch bei Kunden vorfinden, nämlich manuelle Rechnungsschreibung, die über Office-Systeme läuft, das sehr elegant damit abdecken. Das hat aber auch, ist nicht bei jedem Kunden möglich und durchaus einige Kunden entscheiden sich, das tatsächlich in jedem Rechnungsausgangssystem entsprechend umzusetzen mit den Folgewirkungen, die wir gerade besprochen haben. Ich muss eben mehrfach sicherstellen, dass die Archivierung klappt. Ich muss mehrfach sicherstellen, dass die Validierung dort angewandt wird und das Mapping ist dann eben entsprechend auch mehrfach durchzuführen.
Plus, ich muss das ja auch laufend pflegen. Ja, das heißt, wir sprechen aktuell von innerdeutschem Geschäft, was von der E-Rechnung betroffen ist. Das Ganze soll ja zumindest europaweit homogenisiert werden. Das heißt, wenn ich diese Lösung begehe, dass wir im Grunde jedes einzelne System ertüchtigen, sage ich jetzt mal, die E-Rechnung zu erzeugen, dann muss ich jede dieser Änderungen auch in jedem dieser Systeme dann nachziehen. Das heißt, ich habe dann entsprechend auch einen höheren Wartungsaufwand.
Aber das Systemthema sprechen wir nochmal in weiteren Folgen an. Da können wir unsere Zuhörer natürlich gerne dazu einladen. Da gehen wir auf die Fragen Systemtechnik, welche Systemlösungen gibt es im Markt und wie unterscheiden die sich mal etwas detaillierter ein.
Franz, perfekte Überleitung schon zur nächsten Folge. Ist mir mein Job weggenommen, aber danke für euch auf jeden Fall. Es war sehr informativ.
Danke euch.
Und Sie können sich auf die nächste Folge freuen, wo wir wirklich in die Systemlandschaften eintauchen und nur weil wir jetzt in der nächsten Folge nicht SAP-bezogene Systemumsetzungen präsentieren und Lösungsansätze, heißt es nicht, dass Sie als SAP-Kunde abschalten müssen, weil ob Sie diese Homogenisierung wirklich erfüllen, müssen Sie sich vorher erstmal sicher fragen und das wird schwer umzusetzen sein. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, podcast@wts.de und wir freuen uns auf die nächste Folge.